SRF 1.
.30 Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Online-Buchungsplattformen dürfen von Hotels keine Bestpreisgarantien verlangen. Das sei gut für die Hotels, sagt die Wettbewerbskommission. Doch diese sehen das nicht ganz so. Der Staatsanwalt will den mutmaßlichen Bankdatendieb Hervé Falciani für 6 Jahre hinter Gitter schicken. Der Verteidiger hält am Bild des modernen Robin Hood fest. Der Bericht aus dem Bundesstrafgericht. Dann, als schockierend schildert unsere Korrespondentin Karin Wenger die Situation der Rohingyas in Burma. Und sie sagt uns, welche Hoffnungen die muslimische Minderheit in die Wahlen vom Sonntag setzt. Und 10 Tage lang ist unser Afrika-Korrespondent Patrick Wülser durch Somalia gereist.
Und dann ist man auf der Landebahn, schaut zum Fenster aus und sieht Stacheldraht, Sandsäcke, schwer bewaffnete Soldaten. Und dann weiss man, willkommen in Mogadischu, eine der gefährlichsten Städte.
Seine Eindrücke aus dem bitterarmen, von Gewalt gezeichneten ostafrikanischen Land schildert er im Tagesgespräch um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Isabel Meissen mit den Nachrichten.
Die geplante Evakuierung britischer Touristen aus dem ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh verzögert sich. Laut Angaben der Fluggesellschaft EasyJet haben die ägyptischen Behörden die Sonderflüge verboten. Ägypten bestreitet dies allerdings. 20.000 Touristen aus Großbritannien sitzen in Sharm el-Sheikh fest, weil die Regierung alle regulären britischen Flüge in und aus dem Badeort gestoppt hatte. Dies, weil sie eine Bombe als Ursache des Flugzeugabsturzes vom Wochenende vermutet. Ägypten bezeichnet dies als Spekulation. Es ist auf den Tourismus als Wirtschaftsfaktor angewiesen. Die Lufthansa annulliert wegen des Streiks der Flugbegleiterinnen heute 290 Flüge. Dazu zählten 23 Langstreckenverbindungen, teilt die Fluggesellschaft mit. Von den Flugausfällen sind rund 37.000 Passagiere betroffen. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat alle Kabinenmitarbeiter an den Flughäfen von Frankfurt und Düsseldorf ab 14 Uhr zum Streik aufgerufen. Die Flüge der Lufthansa-Töchter Austrian Airlines, Swiss, Eurowings und Germanwings sind nicht betroffen. Der Staatsanwalt des Bundes Carlo Buletti fordert für den Datendieb Hervé Falciani vor dem Bundesstrafgericht eine Freiheitsstrafe von 6 Jahren. Für den Staatsanwalt ist bewiesen, dass Falciani die Daten zahlreicher Kunden der Privatbank HSBC an internationale Bankinstitute verkaufen wollte. Ebenso steht für ihn fest, dass Falciani die Unterlagen an Geheimdienste und Steuerbehörden im Ausland weitergab und dass er Auszüge in Medien und im Internet veröffentlichte. Für den Anwalt der geschädigten Bank ist Falciani nicht der tapfere Ritter, sondern ein Straftäter, der Daten im Umfang von 2,5 Millionen Seiten entwendet hat. Darunter seien sensible, aber auch unnütze Daten gewesen. Ein Drittel der Beschäftigten im Baugewerbe wolle den bestehenden Gesamtarbeitsvertrag verlängern. Das hätten sie mit ihrer Unterschrift bekräftigt, schreibt der Baumeisterverband in einer Mitteilung. Die 26.000 Unterschriften würden heute dem Staatssekretariat für Wirtschaft übergeben. Die Gewerkschaften Unia und Sina kritisieren das Vorgehen der Arbeitgeber im Streik um Streit um einen neuen GAF. Die Bauarbeiter würden instrumentalisiert und die Unterschriften seien wertlos. Kernpunkt des Streites ist die frühzeitige Pensionierung für Bauarbeiter ab 60. Baumeisterverband und Gewerkschaften sind sich nicht einig, wie dieser frühzeitige Altersrücktritt finanziert werden soll. Der Bundesrat soll bei der indirekten Presseförderung nicht sparen dürfen. Die zuständige Kommission des Ständerats empfiehlt den Räten, einen entsprechenden Vorstoß anzunehmen. Der Bundesrat hatte die indirekte Presseförderung im laufenden Sparprogramm aufgenommen, das Parlament kippte sie aber aus der Vorlage. Nun soll verhindert werden, dass der Bundesrat im nächsten Sparprogramm nochmals dort ansetzt. Der Bund zahlt jährlich 50 Millionen Franken der Post, welche damit die Zustellungen von Zeitungen ermäßigt. Das deutsche Parlament, der Bundestag, entscheidet heute über die umstrittene Neuregelung der Sterbehilfe. Es stehen 4 Gesetzesentwürfe zur Auswahl. Im Grunde geht es allen um dasselbe Anliegen, die geschäftsmäßige Sterbehilfe unter Strafe zu stellen. Die Umsetzungsvorschläge unterscheiden sich jedoch erheblich. Strittig ist vor allem, wie man Ärztinnen und Ärzte vor einer Strafverfolgung schützen kann, wenn sie wiederholt im Interesse der Patienten Sterbehilfe leisten. Kurz vor dem Klimagipfel in Paris spricht sich eine große Mehrheit der Weltbevölkerung für ein internationales Abkommen aus, das den CO2-Ausstoß begrenzen würde. Dies zeigt die Studie eines US-Instituts, für die 45.000 Menschen in 40 Ländern telefonisch befragt wurden. Obwohl ein Klimaabkommen von 78% der Menschen begrüßt würde, schätzen diese den Klimawandel sehr unterschiedlich ein. Nicht einmal die Hälfte der US-Amerikaner, Briten und Chinesen sehen darin ein ernstes Problem. Am Klimagipfel in Paris ab Ende November will die Weltgemeinschaft ein neues Klimaabkommen unterzeichnen und damit das sogenannte Kyoto-Protokoll ersetzen. Ziel ist es, die Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auf 2 Grad zu begrenzen. Laut der UNO sind die bisherigen Zusagen der Länder aber bei weitem nicht ausreichend, um dieses Ziel zu erreichen. Zum Wetter. Heute und morgen scheint oft die Sonne, zeitweise ziehen aber dichtere Wolken durch und morgen Vormittag kann es lokal ein wenig Regen geben. Die Temperatur 15 bis 19 Grad.
«12.36 Uhr, Sie hören Rendezvous und das sind die weiteren Themen. Streitfall Mietzins. Wer eine Wohnung mietet, soll wissen, was die Vorgänger bezahlt haben. Und zwar in der ganzen Schweiz. Die Hauseigentümer reagieren verschnupft. Dann, wenn ein Hotel mit Chinesen Geld verdient und sie ständig kritisiert, sei das nicht richtig, sagt eine chinesische Reiseleiterin. Wir gehen mit einer Gruppe der oft so ungeliebten Feriengäste auf Sightseeing-Tour durch Luzern. Und kurz vor eins, ein kleines Unternehmen in Irland macht umweltfreundliche Computer und setzt damit ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft. Zuerst aber das. Das Zimmer mit Blick in die Berge, das Spa mit dem schönsten Pool. Viele suchen das beste Hotel heutzutage im Internet auf entsprechenden Buchungsplattformen. Diese haben von den Hotels bisher verlangt, dass die Preise im Internet die günstigsten sind. Nun aber verbietet die Wettbewerbskommission diesen Zwang zur Tiefstpreisgarantie. Gewinnen dürften damit auch die Touristen. Dario Pelosi.
Durch den WEKO-Entscheid verlieren die Online-Plattformen wie Booking.com, Expedia oder HRS an Macht über die Hotels. Das sei ein Gewinn für die Hoteliers, sagt der Direktor der WEKO, der Wettbewerbskommission, Raphael Corazza.
Sie haben zusätzlich wieder die Möglichkeit, in ihrem eigenen Angebot gegenüber Telefonkunden, Mailkunden, Kunden, die direkt beim Hotel vorsprechen, günstigere Konditionen zu gewähren.
Auch in Ländern wie Deutschland, Frankreich oder Italien gibt es ähnliche Entscheide der Wettbewerbshüter. Beim Hotelvermittler Booking.com wollte man den heutigen WEKO-Entscheid vorerst nicht kommentieren. Teilweise haben die Online-Plattformen ihre Vertragsklauseln bereits überarbeitet. Auf die neuen Vertragsbedingungen hat der WEKO-Entscheid noch keinen Einfluss. Die direkte Buchung, ohne über die Vermittler zu gehen, hat Vorteile für die Hoteliers. Denn immer wenn ein Gast ein Zimmer über eine Online-Plattform bucht, muss das Hotel eine Vermittlungsgebühr abliefern. 10-15%, je nachdem aber auch bis zu 30%. Weil ein Großteil der Kunden über diese Plattform bucht, sind die Hoteliers fast gezwungen, dort mitzumachen. Trotzdem, zufrieden sind die Hoteliers mit dem heutigen WEKO-Entscheid nicht, sagt Christoph Juhn, Geschäftsführer von Hotellerie Suisse. Denn auf der hoteleigenen Website dürfen sie nämlich noch immer nicht die günstigsten Preise für ihre Zimmer anbieten, nicht günstiger als jene auf den Buchungsplattformen.
Konkret geht es darum, dass der Hotelier auf seiner eigenen Internetseite Preise anschreiben sollte, die nach seinen Überlegungen gelten und nicht nach der Macht und dem Diktat der Buchungsplattformen.
Gerade wegen der Frankenstärke seien flexible Preise für die Hoteliers sehr wichtig. Hier müsse die WEKO den großen Online-Plattformen weiter auf die Finger schauen. Sollten diese den Hotels nicht noch mehr Freiheiten zugestehen, wolle man erneut klagen, sagt Christoph Juhn von Hotellerie Suisse. Aber immerhin, profitieren vom heutigen WEKO-Entscheid dürften die Gäste. Das Hotel kann ihnen nun entgegenkommen beim Zimmerpreis, wenn sie sich direkt dort melden.
Dario Pelosi. Es war der größte Bankdatenklau aller Zeiten. Hervé Falciani, ein ehemaliger Mitarbeiter der Bank HSBC in Genf, hat Kundendaten gestohlen und verkauft. Dafür soll Falciani für 6 Jahre hinter Gitter. Das forderte heute der Staatsanwalt am Bundesstrafgericht in Bellinzona, vor dem Falciani selber nicht erschienen ist. Das Image des Hervé Falciani als Whistleblower mit noblen Absichten wurde in der Gerichtsverhandlung in Bellinzona arg zerzaust. Alexander Grass.
Hervé Falciani ist für den Staatsanwalt nicht ein Robin Hood, der Missstände im Bankensystem öffentlich gemacht hat. Er ist ein Datendieb. Die Privatbank HSBC ist eine der fünf größten Privatbanken. Falciani hat 77% aller aktiver Konten dieser Bank zum Verkauf angeboten. Es geht um Vermögen mit einem Volumen von 120 Milliarden Dollar. Die Daten wurden für 1.000 Dollar pro Kundendatensatz zum Verkauf angeboten und später an ausländische Behörden und Medien weitergegeben. Mit großer krimineller Energie habe Falciani die riesige Datenmenge exportiert und aufbereitet. Falciani sei also schuldig zu sprechen wegen der Verletzung des Bankgeheimnisses, des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes, der unbefugten Datenbeschaffung sowie des Verrats von Geschäftsgeheimnissen. Der Staatsanwalt forderte eine Haftstrafe von 6 Jahren. Falciani habe fast mühelos Zugriff zu einer riesigen Menge von Daten erhalten, entgegnete der Verteidiger, also liege keine unbefugte Datenbeschaffung vor. Wirtschaftlicher Nachrichtendienst liege auch nicht vor, weil Frankreich sich ja die Falciani-Daten über die internationale Rechtshilfe bei Schweizer Behörden direkt beschafft habe. Dann drehte der Verteidiger den Spieß um. Die Banken, die Handboten zu Steuerhinterziehung und Geldwäscherei, seien die wahren Schuldigen. Das Bankgeheimnis sei abgeschafft, das Verfahren gegen Falciani sei aus der Zeit gefallen. Es sei höchstens eine Strafe auf Bewährung auszufällen. Die übergroße Mehrheit der betroffenen Kunden sei ehrlich, betonte der Anwalt der geschädigten Bank HSBC. Die Veröffentlichung ihrer Daten habe zu privaten und wirtschaftlichen Dramen geführt. Game over, das solle die Botschaft sein. Gemeint waren Falcianis öffentliche Auftritte. Falcianis Selbstdarstellung als Kämpfer für ein sauberes Bankensystem wurde in der Gerichtsverhandlung arg relativiert. Eine Bankenvertreterin schilderte im Zeugenstand, wie Falciani seine Daten verkaufen wollte. Entwaffnend waren aber auch die Auskünfte eines ehemaligen Informatikverantwortlichen. Es ging um Datenbanken mit Angaben zu Vermögen, Börsenaufträgen, aber auch zu Geburtstagen oder Freunden der Kunden, zu Gesprächsnotizen oder persönlichen Besonderheiten. Bei der Übertragung dieser Daten in ein neues Kundenmanagementsystem bekam Falciani Zugriff darauf. Der Beschuldigte wurde häufig an Wochenenden am Arbeitsplatz gesehen, da war er allein im Großraumbüro. Falciani galt als sympathischer Typ, niemand schöpfte Verdacht. Er spazierte mit seinem Laptop und den Daten ein und aus. Die Bank hat es ihrem Datendieb leicht gemacht.
Aus Bellinzona der Bericht von Alexander Grass. Wie viel hat der Vormieter für die Wohnung bezahlt? Auf diese Frage sollen neue Mieter künftig eine Antwort bekommen. Der Bundesrat will, dass die Vermieter offenlegen müssen, wie viel der letzte Bewohner für die Wohnung bezahlt hat. Erhöht der Vermieter den Mietzins, so muss er das begründen. Ein Vorschlag, der beim Hauseigentümerverband gar nicht gut ankommt. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Wer sich nach einer neuen Mietwohnung umschaut, bekommt künftig beim Besichtigungstermin ein Formular in die Hand gedrückt. Dort steht drauf, wie viel Miete der Vorgänger bezahlt hat und eine allfällige Mietzinserhöhung wird dort begründet. So will es der Bundesrat. Der Hauseigentümerverband befürchtet nun eine Flut von Klagen von Mietern, die sich gegen Mietzinserhöhungen wehren werden.
Wir haben jetzt auch das Beispiel des Kantons Zürich, der seit Ende 2013 die Formularpflicht hat und da gab es doch einen klaren Anstieg der Fälle, der Streitfälle. Im Moment sind es ungefähr 150 pro Jahr schon, Tendenz steigen.
Sagt Frank Bodmer, der selbstständige Ökonom, hat im Auftrag des Hauseigentümerverbandes eine Studie mitverfasst, die mögliche Folgen der Formularpflicht untersucht hat. Nicht alle kommen zum gleichen Schluss. Vor 1,5 Jahren hat das Immobilienberatungsunternehmen Würst & Partner eine eigene Studie veröffentlicht. Demnach führt die Formularpflicht nicht zwingend zu mehr Streitfällen vor den Schlichtungsstellen, aber jene, die bei der Schlichtungsstelle landen, drehen sich öfters als sonst um den Anfangsmietzins. Im Kanton Zug beispielsweise wurde die Formularpflicht bereits vor über 20 Jahren eingeführt. Die Klageflut ist dort ausgeblieben. Simona Donnini von der zuständigen Schlichtungsbehörde muss dort lediglich 2 bis 3 Fälle pro Jahr bearbeiten. Sie erklärt sich die Zurückhaltung der Mieter wie folgt.
Als Mieter, der eingezogen ist in eine Wohnung, ist es sicher nicht das oberste Ziel, sofort ein Schlichtungsverfahren einzureichen. Und das muss ja innerhalb 30 Tagen eingereicht werden.
Denn es ist zulässig, dass der Mieter den Mietvertrag mit dem aus seiner Sicht überhöhten Mietzins unterschreibt und in die Wohnung einzieht und erst nachher den Anfangsmietzins anficht. Vor Gericht seien dann die Hauseigentümer am kürzeren Hebel, befürchtet Studienco-Autor Frank Botmer.
Das grundlegende Argument für eine Mieterhöhung ist eigentlich die Anpassung an die Orts- und Quartierüblichkeit und diese lässt sich in der Praxis nicht nachweisen aufgrund der Anforderungen des Bundesgerichts.
Der Ökonom Malt Schwarz. Er sagt, die Formularpflicht könne mittel- bis langfristig sogar zu einer Wohnungsnot führen, denn
je mehr solche Fälle es geben wird, desto mehr werden sich die Eigentümer überlegen müssen, ob sie noch investieren in neue Wohnungen.
Sein düsteres Szenario ist, dass die Wohnbevölkerung wächst, dass aber immer weniger Mietwohnungen gebaut werden, weil sich das für die Investoren nicht mehr rechnet. Die Mieter wollen transparente Mietzinsen, der Hauseigentümerverband hingegen warnt davor. Nun muss das Parlament entscheiden, welcher Seite es mehr Gehör verschafft.
Die Burmesinnen und Burmesen haben am Sonntag erstmals die freie Wahl. Zum ersten Mal seit 25 Jahren können sie entscheiden, wen sie ins Parlament schicken. Doch in Burma hat nach wie vor die Armee die Fäden in den Händen. Von einer Demokratie in unserem Sinn ist das Land weit entfernt. Besonders das Elend der Rohingyas sorgt weltweit für Empörung. Die muslimische Volksgruppe besitzt in Burma keine Staatsangehörigkeit und darf an den Wahlen gar nicht teilnehmen. Unsere Korrespondentin Karin Wenger ist im Moment in Burma unterwegs. Sie hat auch jene Region besucht, wo die muslimische Minderheit der Rohingyas hauptsächlich lebt. Ich habe sie gefragt, wie denn deren Situation heute sei.
Absolut schockierend. Also sie leben in einem Apartheid-System, dürfen ihre Dörfer ohne Bewilligung nicht verlassen. Und die Situation, die hat sich massiv verschlechtert seit den ethnischen Ausschreitungen vor 3 Jahren. Damals wurden ganze Rohingya-Dörfer abgebrannt. Ungefähr 200 Personen, eben vor allem Rohingyas, kamen um. Und danach wurden dann etwa 140.000 Rohingyas in Camps gesperrt. Und dort hausen sie jetzt in kleinen Hütten, auf der einen Seite Stacheldraht, auf der anderen Seite das Meer. Sie dürfen die Camps nicht verlassen, haben aber auch keine Arbeit. Und das hat dazu geführt, dass Tausende jetzt in den letzten Jahren sich entschieden haben, mit kleinen Fischerbooten nach Thailand oder Malaysia zu fliehen. Hunderte fielen dann in die Hände von Menschenhändlern, landeten in Dschungelcamps. Und die Menschenhändler, die erpressen dann die Leute zurück in den Camps, zu zahlen für ihre Gefangenen, die da in den Dschungelcamps sitzen. Und wenn sie nicht zahlen können, dann werden die Gefangenen umgebracht.
Welche Hoffnungen setzen die Rohingyas denn nun in die Parlamentswahlen vom Sonntag? Sie selber sind ja als Staatsbürger nicht anerkannt, dürfen nicht wählen. Auf wen setzen sie denn am Wochenende?
Sie setzen ganz sicher auf Aung San Suu Kyi und ihre Partei Nationale Liga für Demokratie, also die NLD. Sie setzen auf Wandel. Weil sie sagen, die Regierung von jetzt, die militärnahe Regierung, die hat uns nur Schwierigkeiten bereitet, dass wir brauchen diesen Wandel, wir brauchen die NLD. Man muss dazu sagen, dass Aung San Suu Kyi sich nie für die Rohingya ausgesprochen hat, für deren Rechte ausgesprochen hat. Aber die Rohingyas, die sagten, wir nehmen ihr das nicht übel, sie muss zuerst einmal an die Macht kommen, dann kann sie etwas ändern. Aber falls sich nichts ändert, dann bedeutet das, dass wir weiterhin mit Booten übers Meer fliehen und irgendwo im Ausland eine bessere Zukunft suchen.
Wie groß ist denn die Chance, dass Aung San Suu Kyis Partei diese Wahlen tatsächlich gewinnen wird?
Viele in Burma, die rechnen damit, dass die NLD von Aung San Suu Kyi gewinnen wird. Es gibt zwar keine verlässlichen Wahlprognosen, aber bei den letzten Wahlen, an denen sie teilgenommen hat, hat sie haushoch gewonnen. Das könnte diesmal eben wieder der Fall sein. Das Problem ist, dass auch diesmal die Ausgangslage für die NLD und die militärnahe Regierungspartei USDP und das Militär ganz allgemein sehr unterschiedlich ist. Der Armee sind bereits 25% aller Sitze im Parlament zugesichert. Und auch falls die NLD eine Mehrheit gewinnen wird, kann Aung San Suu Kyi wegen eines Verfassungsartikels trotzdem nicht Präsidentin werden. Zudem bleibt die Armee so oder so die stärkste Institution im Land. Also das heißt, auch wenn Aung San Suu Kyi gewinnt wird und ihre Partei, dann wird sie sich mit der Armee arrangieren müssen.
Das Militär zieht also nach wie vor die Fäden in Burma. Da stellt sich ja auch die Frage, wie frei und fair werden diese Wahlen überhaupt durchgeführt?
Sicher sehr viel freier als die vergangenen Wahlen. Es gibt auch Tausende von internationalen und nationalen Wahlbeobachtern. Aber es gibt natürlich auch Kritik. Also es wird geschätzt, dass ungefähr 10% aller Burmesen von den Wahlen ausgeschlossen werden, weil ihre Namen beispielsweise nicht auf den Wählerlisten sind oder eben, weil es in ihren Gebieten überhaupt keine Wahllokale gibt, weil es dort immer noch ethnische Konflikte gibt und die Regierung da keine Wahllokale aufstellen ließ. Man weiß auch, dass die Regierungspartei zum Teil Geld verteilt hat. Aber wie gesagt, im Vergleich zu früheren Wahlen sicher sehr, sehr viel freier, sehr viel fairer.
Sagt Karin Wenger, sie ist derzeit in Rangoon und beobachtet die Wahlen in Burma. Chinesenalarm und Rüppeltouristen titelten Schweizer Zeitungen diesen Sommer. Chinesische Touristen seien laut, spuckten auf den Boden und verärgerten andere Besucher. Eine Bergbahnbetreiberin sorgte weltweit für Empörung mit Extrawagen für asiatische Gruppen. Und die chinesischen Touristen selber, wie erleben sie ihre Pauschalreisen durch die Schweiz? Was sagen sie zu den Rüppelvorwürfen? Martin Aldrovandi hat eine chinesische Reisegruppe durch Luzern begleitet.
Nummer 1, hier. Nummer 2, hier. Chinesische Touristen zählen sich selbst. Nummer 9? Nummer 9, ruft einer der Reiseleiter. Ja, hier, ruft die letzte Familie schließlich. Alle 38 Reisenden sind da. Die Gruppe ist komplett. 38 Chinesen also stehen jetzt auf dem Schwanenplatz in Luzern. Der Platz ist grau, der Himmel weiß. Wolken verhangen. Die Buchstaben der Juweliere Bucherer und Gübelin leuchten. Und die Schilder der Luxusuhren Omega, Patek Philippe, Rolex. Kappelbrücke, Löwendenkmal, Vierwaldstättersee. Das alles hat sich Wang Lei diesen Nachmittag angeschaut. Wang Lei ist 25. In der linken Hand hält er einen schwarzen Selfie-Stick. Ich kann mir das Reiseprogramm nicht merken und laufe einfach der Gruppe hinterher. So muss ich mich um nichts kümmern. Ich habe da überhaupt keine Erfahrung. Wang Lei ist das erste Mal in der Schweiz. Das erste Mal überhaupt im Ausland. Er reist alleine, als einziger in seiner Gruppe. Vor 2 Monaten haben er und seine Freundin Schluss gemacht. Er hat seinen gesamten Jahresurlaub genommen, 3 Monatslöhne bezahlt und schaut sich jetzt Europa an. Italien, Österreich, Schweiz und Frankreich. 4 Länder in 7 Tagen. Und was gefällt ihm an der Schweiz? Die Luft ist sehr gut, sehr frisch. Es ist alles sehr sauber hier. Auch gestern in Österreich war alles sehr sauber. Italien war dagegen schon etwas dreckig. Das hat mir weniger gefallen. Es ist kurz nach 18 Uhr. Zusammen mit den anderen Touristen geht Wang Lei Abendessen. Natürlich ins China-Restaurant. Die Atmosphäre drinnen erinnert an eine improvisierte Festwirtschaft. Die langen Tische sind mit Alufolie zugedeckt. Darauf kleben Wegwerftischtücher aus durchsichtigem Plastik. Ein Angestellter nimmt Gemüsereste und ausgespuckte Knochen zusammen mit den Tischtüchern auf. Eine andere Bedienung karrt ein Wägelchen durch die Reihen. Darauf stapeln sich dreckige Teller, Schalen, Gläser. Reiseleiterin Zhang Bing sitzt abseits der Gruppe, direkt neben dem Kücheneingang. Vor ihr eine Dose Ankerbier. Sie kann jetzt durchatmen. Es ist irrsinnig laut in dem Restaurant. Zhang Bing ist kaum verständlich, erzählt aber, dass die Touristen vom Essen nicht viel erwarten. Es darf nicht zu viel kosten, sagt sie noch. Und zu viel Zeit darf es auch nicht in Anspruch nehmen. Vor allem ältere Chinesen möchten jeden Tag Reis essen. Deshalb die chinesischen Mahlzeiten. 20 Minuten später, das Abendessen ist zu Ende. Die Gruppe ist zurück in der Luzerner Altstadt, macht sich auf den Weg zum Reisebus.
Die chinesischen Touristen sind laut, das stimmt. Besonders laut sind Gäste aus den chinesischen Provinzen Zhejiang und Ningbo. Wenn die sich normal unterhalten, klingt das für andere wie Streit. Ich sage allen meinen Gästen, dass sie in Europa leise sprechen sollen. Für Hotels gilt wiederum, wenn sie an den Chinesen verdienen wollen, dürfen sie sie nicht ständig kritisieren. Es ist doch unhöflich, wenn ein Hotelmanager uns gegenüber tsch-tsch sagt. Hält Europa, was es verspricht? Ja, sagt Zhang Bing. Schlösser, Seen, Alpen. Das Postkarten-Europa ist in Wirklichkeit noch viel schöner. Von den Europäern selbst sind die chinesischen Touristen dagegen oft enttäuscht. Es gibt so viele Beispiele. Wenn meine Touristen sich über eine tote Fliege im Glas beschweren, erwarten sie, dass sich die Bedienung dafür entschuldigt oder das Getränk zumindest schnell austauscht. Stattdessen zuckt der Kellner einfach mit den Achseln. So etwas ist für Chinesen unverschämt. Andererseits sind Wang Lei Landsleute, die sich im Ausland schlecht benehmen, peinlich. China ist ein so großes Land. Man kann nicht verlangen, dass sich alle Chinesen gleich gut benehmen. Es kommt darauf an, wie jemand aufgewachsen ist, welche Bildung er genossen hat und vor allem, welcher Generation er angehört. Junge Chinesen wissen mehr über das Ausland, sie wissen eher, wie man sich verhält. Schwarz oder rot? Welches soll ich nehmen? Wang Lei kauft in einem Souvenirshop schließlich 5 Schweizer Taschenmesser. 3 kleine, 2 große, lässt seinen eigenen Nachnamen eingravieren. Für die Namen der Freunde bleibt keine Zeit. In 5 Minuten trifft sich die Gruppe beim Luzerner Hauptbahnhof. Wang Lei rennt über die Seebrücke. Eine Ampel steht auf Rot, kein Auto ist in Sicht. Da müssen wir warten, sagt er. Eine Frau überholt ihn, überquert hastig den Fußgängerstreifen. Weshalb darf die schon jetzt gehen? Wang Lei ist verwirrt. 2 Sekunden darauf schaltet die Ampel auf grün. Jetzt aber los.
Wenn Kulturen aufeinander prallen, das war eine Reportage von Martin Aldrovandi. Das neueste Telefon, das größte Tablet, der schnellste Laptop. Die Technologieindustrie will, dass wir unser elektronisches Spielzeug immer wieder neu kaufen. Aber wie immer bestätigt die Ausnahme die Regel. Denn in Irland gibt es eine Computerfirma, die genau das Gegenteil beabsichtigt. Martin Aliot über den Öko-Computer von der Grünen Insel.
Blind gehorcht die Maschine einer Computervorlage. Sie sägt, bohrt, fräst und schleift das Werkstück. Wir befinden uns in einer kleinen Schreinerei im Dubliner Wohnquartier Crumlin. Es sieht aus wie in jeder Schreinerei. Doch das Produkt des raffinierten Prozesses ist nicht ein Tischbein, sondern das Gehäuse für einen Computer. In diesem Fall aus europäischer Eiche. Mit Ausnahme des allerersten Apple-Computers sind die Yameco-Computer der irischen Firma MicroPro weltweit die einzigen, die ein hölzernes Gehäuse aufweisen. Eiche, Buche, Nussbaum oder sogar ein liebgewordenes Stück Holz, das der Kunde selbst liefert. Paul Maher, Mitbesitzer und technischer Vater des elektronischen Möbelstücks, lobt die Vorteile.
It gets nicer by the year. So it becomes like my grandfather's walking stick. It becomes shinier and better.
Das Holz werde ja immer schöner, wie der Spazierstock seines Großvaters, mit einer glänzenden Patina. Doch die Ästhetik war nicht der Hauptgrund für die Wahl des Materials.
It's 5-12 in the world at the moment, and unless we all act on the situation, you know,
es sei 5-12. Wenn die Menschheit weiterhin Ressourcen verbrauche wie in den letzten 50 Jahren, brauche sie mindestens 5 zusätzliche Planeten.
For the next 50 years, if we consume as we have been consuming for the last 50 years, we will need at least 5 new planets.
Und so begann ein 7-jähriger Forschungsprozess, der 2010 mit dem europäischen Umweltzeichen belohnt wurde, dem Blümchen der EU, das besondere Umweltverträglichkeit bescheinigt.
But in the process of getting the European Eco Label, we discovered that you can't have more than 30 grams of plastic, you can't have mercury.
Mehr als 30 Gramm Plastik seien verboten, Quecksilber, Blei, gewisse Kunststoffe ebenso. Also musste auch das Innere des Computers umgebaut werden. So entstand ein Bausatz, der es erlaubt, defekte oder überholte Teile einzeln zu ersetzen. Yameco Der Name steht für das Bekenntnis I am Eco, ich bin umweltbewusst, verspricht eine Lebenszeit von 7 bis 10 Jahren für ihre Computer und kümmert sich um die Wartung. Die Ergebnisse sind beeindruckend.
We've 75% reduction in CO2 emissions than a typical computer. We've 75% reduction in water use and we're 90% reusable, recyclable, reusable.
Der CO2-Verbrauch und der Wasserverbrauch eines Yameco-Computers liege um 3/4 unter der Norm und 90% des Computers könnten wiederverwendet werden. Bisweilen sind das sogar 100%.
And then when it's no longer any good as a computer, it has a second life.
Dank den flexiblen Schnittstellen und dem Berührungsbildschirm verwandle sich der ausgemusterte Computer einfach in eine Registrierkasse für eine Bar oder einen
Laden.
Die Preise für die langlebigen, umweltverträglichen und eleganten Computer liegen etwa auf dem Niveau eines entsprechenden Produkts der Firma Apple.
Und mit dem Bericht von Martin Aliot ist es eins geworden. Im 1. und 4. geht es gleich um Somalia. Wir hören von dort vor allem vom Terror, den die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab verbreitet. Wie leben die Menschen damit und welche Hoffnungen gibt es für sie? Afrika-Korrespondent Patrick Wülser war eben in Somalia und ist heute unser Gast im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Isabel Meissen.
Die Evakuierung von tausenden britischen Touristen aus dem ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh hat sich am Vormittag verzögert. Es war zunächst unklar, ob Ägypten die Sonderflüge zulässt. Seit dem Absturz vom Wochenende sitzen die Touristen fest, weil Großbritannien die regulären Flüge gestoppt hat. Der Bundesstaatsanwalt fordert für den angeblichen Datendieb Hervé Falciani eine Freiheitsstrafe von 6 Jahren. Er habe die Daten von Kunden der Bank HSBC an andere Bankinstitute, an Steuerbehörden und Geheimdienste weitergegeben. Auch der Anwalt der geschädigten Bank sieht Falciani als Straftäter, nicht als Whistleblower. Die Wettbewerbskommission streicht 3 Hotelbuchungsplattformen im Internet umstrittene Vertragsklauseln. Sie dürfen Hotels nicht verbieten, über andere Kanäle noch günstigere Preise anzubieten. Laut WEKO verstößt diese Praxis gegen das Kartellgesetz.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.